Der frisch verheiratete jüdische Mann Levi wird von seinem Schwiegervater gegen seinen Willen dazu gezwungen, eine Reise zu einem berühmten Lehrer, einem gewissen Rabbi, zu machen. Als er von dieser Reise zurückkommt, fragt ihn sein Schwiegervater ganz aufgeregt: "Und was hast du bei Rabbi Schmelke gelernt?" Levi antwortet: "Ich habe gelernt, dass es einen Schöpfer der Welt gibt." Da ruft der Schwiegervater ganz enttäuscht einen seiner Diener herbei und fragt ihn: "Ist dir bekannt, dass es einen Schöpfer der Welt gibt?" "Ja", sagte der Diener, "das weiß doch jedes Kind." Levi antwortete: "Ja, alle sagen, dass sie es wissen, aber haben sie es auch gelernt?" Für Levi, der bei diesem Lehrer war, war es ein riesiger Unterschied, ob ich nur sage, ich weiß in meinem Verstand, es existiert ein Gott irgendwo da oben, oder ob ich sage, ich habe gelernt, dass dieser Schöpfergott, der mich geschaffen hat, alles in seiner Hand hält und ich ihn in meinem Leben erleben kann und merke, wie er alles in der Hand hält und mein Leben führt. Und der Schwiegervater war enttäuscht über seine Erkenntnis, und dennoch war es so ein Riesenunterschied zu sagen, ich weiß es mit meinem Verstand und ich habe es gelernt, dass es einen Schöpfergott gibt. Und zu lernen, dass es einen Gott gibt, bedeutet auch, ihn zu erleben, seine Führung im Alltag, und es bedeutet auch, dass man weiß, dieser Schöpfergott liebt seine Schöpfung und er hat eine Sehnsucht nach den Menschen. Er sucht die Beziehung zu ihnen. Und dieser Gott wünscht sich von Herzen, dass wir ihn erleben. Sein Wunsch ist es, dass er sich uns erlebbar machen kann. In der Vorbereitung für diesen Gottesdienst haben wir die Jugendlichen gefragt: "Ja, was beschäftigt euch im Leben? Was sollen wir heute hier für ein Thema behandeln?" Und da war klar bei den Jugendlichen: "Ja, wir haben so diese Sehnsucht nach dem Thema, wir wollen Gott erleben. Gott ist erlebbar." Und als Jugendgruppe hat uns das beschäftigt, weil wir das auch gemerkt haben, dass Gott wirkt unter uns, dass er Gebetsanliegen, die wir miteinander austauschen, dass er die erfüllt, aber auch indem er durch Gespräche uns lenkt, uns anspricht, durch die Andachten. Und so haben wir dann neu dieses Thema entdeckt und diese Sehnsucht. Wir möchten Gott erleben, und durch diesen Gottesdienst möchten wir euch auch daran teilhaben lassen, was wir in unserer Beziehung mit Gott erlebt haben, als Jugendgruppe oder auch persönlich. Für mich ist einer der größten Geheimnisse in der Beziehung zwischen Mensch und Gott, dass dieser Gott, der vollkommen ist, der vollkommen glücklich ist, der nichts und niemanden braucht, der alles hat, dass er tatsächlich eine große Leidenschaft hat und eine Sehnsucht, eine Beziehung zu uns zu haben, obwohl er das nicht nötig hat. Das ist seine Leidenschaft, seine Sehnsucht. Aber die Frage ist, wenn Gott so eine große Sehnsucht danach hat und seine Leidenschaft ist, mit uns eine Beziehung zu führen und unserem Leben teilzuhaben, warum erleben wir ihn dann so wenig oder so selten? Und mit dieser Frage möchte ich mich zunächst mal ein bisschen beschäftigen. Und wenn man mich fragt: "Ja, Eddie, was würdest du sagen, was ist denn so der rote Faden in der Bibel? Was ist das Thema von A bis Z?" Dann würde ich sagen, der rote Faden in der Bibel von A bis Z ist, dass Gott sich ein Volk erschaffen will, dessen König und Vater er sein möchte. Und für dieses Volk möchte er sorgen und will ihm ewiges Glück schenken. Und das ist Gottes Ziel und sein Plan mit uns Menschen. Und wir wollen mal gucken, wie hat Gott das gemacht? Wie hat Gott sein Ziel verfolgt? Und wenn wir da in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass Gott angefangen hat, sich ein Volk, eine Nation zu erschaffen im Alten Testament, das Volk Israel. Und Gott wollte für das Volk sorgen. Er wollte ihr König sein und er wollte, dass es ihnen gut geht. Er wollte sie glücklich machen. Und das hat dann auch eine ganze Weile funktioniert, aber dann, schon nach einer Zeit, muss Gott zu seinem Volk Folgendes sagen. Dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand von mir. Seine Furcht vor mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen. Und Gott sucht sein Volk und möchte wieder in den Herzen wohnen, aber er muss dann Folgendes feststellen. Er sagt, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen Gedanken nachgeht, auf einem Weg, der nicht gut ist. Es ist ein Volk, das mich beständig ins Angesicht beleidigt. Was ist da passiert? Das Volk Gottes hat sich gedacht, uns geht's gut. Es hatte ein gutes Statement. Es war reich, es war erfolgreich. Und die Menschen haben sich gedacht, ja, für was brauchen wir eigentlich noch Gott? Uns geht's doch gut. Wir haben alles selber unter Kontrolle. Und dann haben die angefangen und gesagt, na ja, dann beten wir einen anderen Gott an. Und dann haben sie auch angefangen, gegen den Willen Gottes zu handeln, haben Menschen in Sklaverei geführt und haben sich gedacht, ach, dann machen wir einfach so, dass wir uns gut fühlen und wir sorgen dafür, dass wir unser persönliches Glück und unseren persönlichen Vorteil erreichen. Und so ist ihr Herz immer weiter weg von Gott abgefallen. Und dann passiert es, dass das Volk Probleme bekommt. Es wird bedroht von Feinden. Es wird angegriffen und sie merken, oh, jetzt haben wir ein Problem. Und jetzt sagt das Volk, ja, wir brauchen Gott. Jetzt müssen wir Gott wieder erleben. Wir wollen Gott wieder haben und sein Eingreifen erleben. Und als ich ein Teenager war, da hatte ich ungefähr so eine ähnliche Einstellung. Also von den Eltern wollte ich Geld. Ich wollte, dass meine Mutter zu essen kocht, dass sie die Wäsche macht und dies und jenes. Aber eine wirkliche Beziehung zu den Eltern, auf gar keinen Fall. Das war außerdem total peinlich, wenn man sich mit den Eltern hat blicken lassen in der Schule oder sonst wo. Möglichst viel Abstand und zweitens auch keine Gespräche oder Beziehung, weil das gibt eh nur Stress. Man eckt aneinander an. Und so hat das Volk auch gesagt, ja, deine Gunst und was du uns gibst, das wollen wir haben. Aber eine persönliche Beziehung zu dir, darauf haben wir keine Lust. Und das Volk sagt aber, Gott, wir brauchen dich, wir sind in Not, hilf uns, wir wollen dich wieder erleben, wir haben jetzt wieder eine Sehnsucht nach dir. Und dann denkt sich das Volk, oh, dann machen wir jetzt Folgendes, wir tun Buße oder wir fasten. Das heißt, die haben sich dann in solche Säcke eingehüllt und Asche aufs Haupt gemacht und so gejammert. Und dann sagt Gott zu dem Volk, also das könnt ihr sein lassen, das ist nicht das, was ich will. Durch diese Methode werdet ihr mich nicht neu erleben. Und dann sagt Gott zu dem Volk Folgendes und gibt ihnen ein Versprechen, eine Verheißung, wie sie ihn wieder neu erleben können. Und dann sagt Gott, nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Und dann heißt es, dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten, wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Wenn ihr aufhört, andere zu unterdrücken, mit dem Finger spöttisch auf sie zu zeigen und schlecht über sie zu reden, wenn ihr den Hungernden zu essen gebt und euch Notleidenden zuwendet, dann wird eure Dunkelheit hell werden. Rings um euch her wird das Licht strahlen wie am Mittag. Ich, der Herr, werde euch immer und überall führen, auch im dürren Land werde ich euch satt machen und euch meine Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Das Volk hat die äußerlichen Anforderungen, die Gott gestellt hatte, erfüllt. Sie haben ihre Zeremonien gefeiert, ihre Gottesdienste schön formell durchgeführt, aber Gott hat gesagt, euer Herz ist nicht bei mir. Und Gott hat das gesehen. Und wir Menschen sehen auf das, was außen ist. Und Gott sagt aber, ich sehe auf das Herz. Ich sehe, dass euer Herz nicht bei mir ist. Und auch bei diesem, wo sie gefastet haben, sagt Gott, ich will, dass ihr die Missstände beseitigt. Das ist für mich eine echte Umkehr. Und wenn ihr das tut, dann mache ich mich wieder erfahrbar. Beseitigt die Missstände bei euch und dann werdet ihr mich erleben. Und was gibt es für Gründe dafür, dass wir Gott nicht erleben? Der berühmte Religionsphilosoph Martin Buber hat auf die Frage geantwortet, auf die Frage, wo wohnt Gott, hat er gesagt, Gott wohnt da, wo man ihn einlässt. Und das Volk hat sein Herz vor Gott verschlossen und ihn nicht reingelassen. Aber die Frage ist, wie sieht das bei uns heute aus? Kommen wir hier hin, weil das Tradition ist, weil wir schön Gottesdienste feiern wollen? Und wir sagen, das müssen wir ja machen, das gehört zur Kultur. Oder sieht Gott, dass wir wirkliches Verlangen haben, dass unser Herz bei ihm ist? Das ist das, was Gott interessiert. Und wir erleben Gott oft so wenig, weil wir uns nicht für ihn öffnen, weil wir sagen, ich brauche doch Gott nicht. Ich habe doch alles. Ich habe einen Job, ich habe ein Haus. Für was brauche ich Gott? Den habe ich nicht nötig. Vielleicht kann es aber auch sein, dass man Enttäuschung erlebt hat oder Verletzungen, dass man sagt, Menschen haben mich verletzt und ich bin auch von Gott enttäuscht, weil er nicht die Dinge in meinem Leben so gemacht hat, wie ich sie mir gewünscht habe. Und dann entfernt sich unser Herz von Gott. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ich bin bewusst von Gott weggelaufen. Ich habe bewusst gegen das gelebt, was Gott gesagt hat. Und mir war das klar, dass ich einen Fehler mache, aber ich bin trotzdem bewusst diesen Weg gegangen gegen Gott, weil ich eigentlich nicht will, dass er in mein Leben eingreift. Ich will eigener Herr in meinem Leben sein. Ich will mich selber glücklich machen und ich habe Angst davor, dass wenn Gott die Kontrolle über mein Leben hat, er dann das nicht so macht, wie ich das gerne möchte. Und die gute Nachricht und das Evangelium für uns ist folgendes. Wir hatten dieses Bild von Gott als denjenigen, der da steht und sagt, ich habe den ganzen Tag nach dir meine Hände ausgestreckt. Und das sehen wir auch bei Jesus im Neuen Testament. Er ist der liebende Vater. Der Sohn spuckt ihm ins Angesicht und sagt, ich will weg von dir. Und trotzdem steht Jesus da und sagt, ich habe den ganzen Tag nach dir meine Arme ausgestreckt. Und es kommt aber noch einer obendrauf. Obwohl wir von Gott weglaufen und wir ihn nicht erfahren wollen, ist Jesus so liebevoll, so gnädig, dass er wie dieser gute Hirte uns nachgeht, uns verfolgt, bis er uns findet, obwohl wir von ihm weggelaufen sind. Und ich möchte dir heute die persönliche Frage stellen, erlebst du Gott? Hast du überhaupt die Sehnsucht danach, Gott zu erleben? Oder sagen wir, nee, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich bin ja so zufrieden. Und die Frage ist, wenn du Gott nicht erlebst, woran kann das liegen? An welcher Stelle hast du dein Herz von Gott entfernt oder verschlossen? Und ich bin froh, dass wir heute hier eine Person haben, die sagt, ich habe das erlebt, obwohl ich in die Gegenrichtung von Gott gelaufen bin, hat er sich für mich erlebbar gemacht, ist mir nachgegangen und wir wollen jetzt einen Teil haben, wo die Jugendlichen etwas berichten, was sie mit Gott erlebt haben und dann geht's in den nächsten Teil über.